Schon im 19. Jahrhundert hat man am Beispiel Tuberkulose gesehen, dass die Gesundheit eng mit sozioökonomischen Bedingungen verknüpft ist. Menschen in Armut, mit schlechter Ernährung, beengten Wohnverhältnissen und unzureichender Hygiene waren besonders gefährdet, an Tuberkulose zu erkranken und schwere Krankheitsverläufe zu erleben. Wie ist die Situation heute? Darüber spreche ich jetzt bei Mensch und Medizin mit Professor Matthias Schrappe. Er ist Internist mit den Zusatzbezeichnungen Hämatologie, internistische Onkologie und Gastroenterologie und ist emeritierter Professor für Innere Medizin. Er lehrt seit 1990 unter anderem an den Universitäten in Köln, Marburg, Graz, Luxemburg und Trier. Ich grüße Sie, Herr Schrappe.
Guten Tag, ich grüße Sie auch.
Herr Schrappe, haben sozioökonomische Faktoren auch heute noch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit?
Ja, in jedem Fall. Dieses Thema, welche Bedeutung das Arbeitsumfeld, das Wohnumfeld, dieses Einkommensverhältnis, Armut auf Gesundheit hat, ist ein Klassiker in der Medizin und Pflege. Und Sie haben ein historisches Beispiel von Rudolf Virchow genannt. Aber genauso gibt es da ganz aktuelle Daten, die relativ drastisch sind.
Können Sie das an einem konkreten Krankheitsbeispiel verdeutlichen, zum Beispiel an einem Patienten mit einem Herzinfarkt?
Ja, die Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, also Herzinfarkt und Bluthochdruck, sind da immer eine der wichtigsten. Wir wissen, dass es stark mit den Ernährungsgewohnheiten zusammenhängt, zum Beispiel auch mit dem Rauchen, mit dem Sporttreiben, mit der Ernährung, Blutfette zum Beispiel. Also diese Faktoren sind ja sehr durch den sozioökonomischen Hintergrund der jeweiligen Patienten und Bevölkerungsgruppen geprägt. Und insofern ist Herzinfarkt, Bluthochdruck da immer eins der Krankheitsbilder, wo das besonders eine Rolle spielt. Andere, wo das eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel die Zuckerkrankheit Diabetes mellitus, häufig in Verbindung mit Fettleibigkeit, Adipositas, die ja auch in den Bevölkerungsgruppen entsprechendes, wir nennen das sozialen Gradienten, also in Abhängigkeit von Bildung, Wohnsituation und Einkommensverhältnissen, Arbeitssituation sehr ungleich verteilt ist.
Das ist interessant. Warum ist die Fettleibigkeit Adipositas damit korreliert? Was ist der Grund?
Ja gut, es gibt natürlich eine genetisch bedingte Fettleibigkeit. Das soll nicht in Abrede gestellt werden. Aber auch dann ist die Ausprägung stark davon abhängig, wie sich zum Beispiel jemand ernährt oder Frage Bildung, wie jemand über diese Zusammenhänge zwischen Ernährung und Gesundheit, also Fettleibigkeit, ausprägt. Und das ist natürlich wiederum stark davon abhängig, wie gut jemand meinetwegen im familiären Umfeld oder auch in der Schule oder sogar später in weiteren Ausbildungsschritten darüber Kenntnisse erlangen konnte. Und wenn das fehlt und die Pizza um die Ecke oder andere fertige Nahrungsmittel zur Standardernährung gehören, dann ist das natürlich schwieriger, da sowas im Griff zu behalten. Und wir wissen heute, das ist ganz wichtig, dass bis zu zweistelligen Prozentzahlen von Kindern in vielen Ländern, gerade der westlichen Welt, heute so fettleibig sind, dass sie sogar schon im jungen Alter eine Form der Zuckerkrankheit entwickeln, die eigentlich früher auf die über 60-Jährigen reserviert war.
Das ist interessant, ja. Abgesehen von der Pizza geht es wahrscheinlich auch darum, dass man lieber am Computer spielt oder vor dem Fernseher sitzt, anstatt sich sportlich zu betätigen oder einfach nur in der Natur unterwegs zu sein. Es geht also darum, was den jungen Menschen vorgelebt wird.
Ja, die Ernährung ist da eines. Es geht darum, ist eine Person überhaupt informiert über Risiken sozioökonomischer Natur oder mit sozioökonomischem Hintergrund? Hat jemand überhaupt gelernt, auf sich selbst aufzupassen? Auch das ist in der Gesellschaft nicht gleich verteilt. Ja, da gibt es natürlich Bevölkerungsgruppen, die das besser hinbekommen, ihre Kinder meinetwegen da anzuleiten als andere Bevölkerungsgruppen, wo allein schon aus zeitlichen Gründen und Arbeitsbedingungen die Zeit gemeinsam mit Kindern halt weniger vorhanden ist. die Zugänglichkeit für Früherkennungsmaßnahmen ist unterschiedlich verteilt. Nicht? Früherkennung ist nicht zu verwechseln mit Prävention. Aber Früherkennung bedeutet halt, dass man auf den Körper aufpasst und dass man zum Beispiel Tumorvorsorge oder so etwas überhaupt wahrnimmt. Und natürlich dann auch die eigentliche Prävention, die meinetwegen nicht also eine Schulmahlzeit, das ist der Klassiker, ja, eine Nähe zu medizinischen Betreuungsmöglichkeiten voraussetzt. Und dann natürlich auch, welche Behandlungsoptionen jemandem offenstehen. Wir haben neulich in einem Papier zu einer großen Untersuchung zur Unterversorgung festgestellt, dass wir auch in Deutschland jetzt zunehmend das Problem bekommen, dass Patienten nicht mehr den Zugang zu medizinischen Behandlungsmöglichkeiten haben, was natürlich dann heißt, dass entsprechend der finanziellen Ausstattung, auch des Bildungsstands, der sozialen Kontakte, die Behandlungsoptionen in der Bevölkerung nicht gleich verteilt sind.
Woran liegt das, dass Sie nicht den Zugang zu medizinischen Behandlungen haben oder nicht den gleichen?
Ja, wenn Sie, also heute in Deutschland zumindest, ist das jetzt zunehmend zum Problem geworden, vom Hausarzt die Überweisung bekommen, Sie sollen Sie beim Hautarzt vorstellen, dann rufen Sie da an und dann kriegen Sie einen Termin. Das ist ja Land auf Land ab, leider Gottes jetzt so eingerissen, vielleicht in einem Vierteljahr oder manchmal sogar erst in einem halben Jahr. Wenn Sie sich natürlich in Ihrem sozialen Umfeld viele Freundschaften und Bekanntschaften mit Ärzten und medizinischem Personal haben, dann können Sie natürlich auf dem kleinen Dienstweg, wie man so schön sagt, schneller zum Termin kommen. Wenn Ihnen diese Kontaktmöglichkeiten nicht vorhanden sind oder Sie nicht in der Lage sind, was heute auch häufiger gemacht wird, dass bei Anfrage nach einem Termin in der Praxis erstmal gesagt wird, ob jemand nicht noch eine von den Krankenkassen nicht bezahlte Untersuchung gerne machen würde. Also sozusagen so eine Art finanzielle Eigenleistung, um überhaupt in den Genuss der Terminplanung zu kommen. Das ist natürlich dann davon abhängig, wie gut gefüllt der jeweilige Geldbeutel ist.
Ja, verstehe. Gibt es denn unter den Personengruppen auch Unterschiede beim Verlauf einer Krankheit?
Ja, auch das weiß man. Das hängt natürlich davon ab, also wie lange ist die Diagnose überhaupt herausgezögert worden? Ist sie früh gestellt worden oder spät? Wenn jemand nicht sehr stark auf sich achtet oder keinen guten Zugang hat zu Behandlungsmöglichkeiten, ist die Chance der späteren Diagnose und damit des schweren Krankheitsverlaufs natürlich vorgezeichnet. Und zum anderen ist natürlich ein allgemein schlechterer Gesundheitszustand dann auch für eine Behandlung nicht dienlich. Nicht, ist völlig klar, wenn jemand meinetwegen wegen Blutdruck behandelt werden muss, hat aber schon aufgrund schlechter Ernährungsgewohnheiten eine Zuckerkrankheit entwickelt, dann ist natürlich Zuckerkrankheit und Bluthochdruck zusammen, also dann eine ganz schwere Problematik.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hat ja das auch viel mit Eigenverantwortung zu tun.
Ja, das ist das, was heute zunehmend gesagt wird. Wir versuchen, diese sozialen Bedingtheiten von Krankheit und Krankheitsentstehung auf das Individuum sozusagen runterzubrechen. Also im Rahmen der Digitalisierungsstrategien, die ja große Mode sind, wollen wir in Zukunft Daten sammeln und dann meinetwegen mit den Daten vom Einkaufsverhalten zusammenführen. Da kann man dann sagen, okay, also jemand isst zu viele Fette, Pommes frites oder trinkt zu viel Alkohol und damit ist er dann selbst dran schuld. Nur ist das natürlich eine Umgehung der eigentlich dahinterstehenden sozialen Frage. Denn diese soziale Frage sagt, dass wir, wenn Sie sozioökonomisch schlechter gestellte Personen in Deutschland vergleichen, nicht? Das hat das Robert-Koch-Institut da große Untersuchungen gemacht, gerade in der letzten Zeit, nicht? Dann liegt die Lebenserwartung im zweistelligen Bereich, also über 10% unterschiedlich vor. Und das hängt nicht damit zusammen, dass die befragten untersuchten Personen jetzt nicht individuelle Verantwortung tragen wollen, sondern sie haben halt zum Beispiel schlechtere Wohn- und Arbeitsbedingungen. In dem berühmten Beispiel in Hamburg, die östlichen ärmeren Stadtteile haben eine Lebenserwartung, die liegt um 10 bis 12 Jahre unter der Lebenserwartung der Bevölkerung in den westlichen Vororten, also wie zum Beispiel Blankenese. Das zu individualisieren und zu meinen, also wenn wir jetzt jedem da nachverfolgen und da erzieherisch einwirken, dass wir damit die sozialen Unterschiede egalisieren können, ist eine Illusion.
Ja, es geht ja wahrscheinlich auch nicht nur darum, anstatt ein Stück Pizza einen Apfel zu essen, sondern es geht vermutlich auch um den psychischen Zustand, um die Lebensqualität an für sich, um die Zufriedenheit der Menschen, die sich dann ja bestimmt auch auf den Gesundheitszustand auswirkt.
Ja, das weiß man, nicht? Dass zum Beispiel Depression ein wichtiger Faktor ist dafür, dass auch andere Krankheiten auftreten. Überhaupt sind psychische Krankheiten sehr stark betroffen, gehören zu den ersten drei der Krankheiten, bei denen man eine Abhängigkeit von der sozialen Lage feststellen kann. Also da kann ich Ihnen nur zustimmen.
Die soziale Komponente ist natürlich auch beim Heilungsprozess und in der Pflege und Betreuung, zum Beispiel von alten, aber auch von kranken Menschen, wichtig. Und da sind wir bei einem Thema angelangt, bei dem ich gerne Ihre Meinung hören möchte. Man diskutiert darüber, dass Pflege- und/oder Betreuungsroboter eingesetzt werden sollen, die dann die fehlende Zeit des Personals kompensieren sollen.
Ja, das ist das Problem, nicht? Die Gesellschaft entwickelt sich hin zu einem technischen Verständnis, einem technologischen Verständnis menschlicher Interaktion. Im Krankheitsverständnis ist das aber, ich würde mal sagen, eine ziemliche Katastrophe. Ja? Wir wissen, also Beispiel Tuberkulose hatten Sie eingangs genannt, nicht, dass immer natürlich da ein Erreger eine Rolle spielt, bei Corona natürlich genauso. Aber wir haben halt dann gedacht, also bei Corona konnte man das gut sehen, wenn wir diesen Erreger irgendwie, wenn wir dem Krieg erklären, ja, wenn wir die Tuberkelbakterien alle auf der Welt bekämpfen, dann hätten wir das Problem quitt. Nein, dem ist nicht so. Wir haben erstens mal unterschiedliche Patienten, alte und junge, mit Vorerkrankung, ohne Vorerkrankung. Das nennen wir in einem modernen Krankheitsverständnis die Wirtsfaktoren. Ja, es ist auch unterschiedlich, wenn jemand einen Bluthochdruck hochkommt, ob er halt schon, wie vorhin gesagt, eine Zuckerkrankheit hat. Wenn jemand Corona infiziert war, hat es eine große Rolle gespielt, ob das ein alter, komorbider Patient war oder ganz junge, fitte Leute. Das ist ja dann auch klar geworden. Und der dritte Punkt, auf dem eigentlich ein adäquates Krankheitsverständnis fußt, das hat Rudolf Virchow vor über 100 Jahren halt sehr richtig erkannt, ist die soziale Bedingtheit. Nicht? Es ist bei Corona ein Riesenunterschied gewesen, ob jemand in einem gut ausgestatteten Einfamilienhaus auf der Wiese wohnt und die Kinder im Garten spielen lassen konnte oder ob dieselbe Zahl von Kindern plus Eltern in einer Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung zusammengefercht wurden und sich dann natürlich da sehr schnell auch gegenseitig infiziert haben. Also soziale Faktoren, Arbeitsfaktoren, damals die Frage der Fleischereibetriebe zum Beispiel, die ja vorher gar nicht so zur Kenntnis genommen waren. Also wir wissen, was Krankheit eigentlich auf den drei Beinen, Noxe nennen wir das, also was kommt von außen, wen betrifft es, die Wirtsfaktoren und die soziale Bedingtheit beruhen. Und das jetzt durch den Einsatz, Klammer auf, sehr teurer, sehr aufwendiger und auch fehleranfälliger, Klammer zu, technischer Instrumente beheben zu wollen, das wäre ungefähr so, als hätte man damals Virchow gesagt, ja, also statt sich über soziale Wohnbedingungen Gedanken zu machen, sollte er doch dafür sozusagen technische Lösungen und wie eine Dampfmaschine oder sowas anschaffen. Ja, das wird nicht funktionieren. Wir müssen die Augen offen halten bezüglich der großen, großen Bedeutung sozialer Faktoren bei der Entstehung und Behandlung von Krankheiten.
Wie ist das erreichbar, wieder hin zum Menschlichen, sich wieder mehr Zeit nehmen? Wie kann man das umsetzen?
Die Gesundheitspolitik, die Medizin, die Pflege, die anderen Gesundheitsberufe sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind immer ein Abbild der allgemeinen Einstellungen und Haltung, die in einer Gesellschaft zu einem gegebenen Zeitpunkt gerade en vogue sind. Und zurzeit sind wir halt in einer Art technologischen Euphoriephase. Und es gibt Leute, die sagen, also wir können schon das Gedächtnis nachbauen oder das Gehirn, ja. Es wird nicht klappen, das ist meine feste Überzeugung. Aber solange diese Vorstellungsebenen der technischen Machbarkeit, der absoluten Messbarkeit, der absoluten Zählbarkeit in der Gesellschaft so prävalent sind, solange werden soziale Faktoren nicht entsprechend ihrer Bedeutung geachtet. Man kann nur hoffen, dass kommt ja immer, wenn eine Sache Mode ist, nach ein paar Jahrzehnten geht es wieder in die andere Richtung, dass wir also als Gesellschaft nicht vergessen, dass medizinische Behandlung, auch pflegerische Behandlung, nicht von Robotern, sondern von Menschen gemacht werden muss, damit sie wirksam sind und auch fehlerärmer als technische Instrumente es sind.
Das ist ein schönes Schlusswort, Professor Dr. Matthias Schrappe, über sozioökonomische Einflüsse auf die Gesundheit im Gespräch mit Mensch und Medizin. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schrappe.
Vielen Dank auch.